Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Hallo und herzlich willkommen zum Gipfeltreffen, dem liberalen Politik-Podcast zur Bundestagswahl 2021, Folge Nummer 2. Mein Name ist Nils Borst und ich bin hier mit
dem Jan Olsson.
Den Jan Olsson habt ihr beim letzten Mal schon kennengelernt. Er ist der FDP-Bundestagskandidat des Kreisverband Göppingen. Und wir möchten heute eins seiner Lieblingsthemen besprechen, und zwar die Transformation der Wirtschaft in Bezug auf Digitalisierung, Klimaneutralität und auch Arbeitsplatzerhaltung. Dementsprechend, Jan, warum beschäftigst du dich insbesondere mit diesem Bereich?
Ja, weil ich glaube, dass es ein enorm wichtiger Bereich ist, wenn man sieht, dass wir in den letzten 16 Jahren relativ stark von der Substanz gelebt haben und eben im Vergleich mit anderen Ländern wie den USA oder mit China stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Dann glaube ich, dass wir da einfach einige Reformen angehen müssen. Und das bedeutet, massiv in Digitalisierung zu investieren. Das bedeutet, Bürokratie abzubauen. Das bedeutet, dass wir unser Steuerrecht modernisieren müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir beim Thema Dekarbonisierung unserer Wirtschaft vorankommen müssen, dass wir die Transition schaffen müssen, CO2-neutral zu wirtschaften. Und ich glaube, das geht nur, wenn man die Industrie eben auch mitnimmt und Ökonomie und Ökologie gewisserweise verbindet. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch sehr viel machen müssen. Und deswegen ist es ein Thema, das mich sehr stark bewegt.
Gerade das Thema Ökonomie und Ökologie gemeinsam denken hast du ja auch auf eines deiner Plakate geschrieben. Und wie wir beim letzten Mal erfahren haben, hast du dich damit ja auch im innovativen Bereich schon mit beschäftigt. Jetzt hört man ja von der FDP nicht so häufig, dass er da Vorreiter ist. Was sind denn deine Ideen dazu, oder was sind die Ideen der FDP?
In a nutshell, die FDP möchte gerne den CO2-Preis ins Zentrum der politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels stellen. Wir möchten diesen CO2-Preis, anders als die Grünen beispielsweise, nicht in Form einer CO2-Steuer, sondern in Form eines Zertifikatehandels implementieren. Das bedeutet, dass wir so eine Art CO2-Deckel festlegen wollen, dann Emissionsrechte ausgegeben werden, die Unternehmen unter sich dann handeln können. Und das hat den Vorteil, dass Klimaschutz an der Stelle stattfindet, wo er volkswirtschaftlich am günstigsten ist. Es gibt diesen Emissionszertifikatehandel bereits auf europäischer Ebene, das ist der ETS. Der gilt allerdings nur im Bereich Energie und Industrie, und im Bereich Gebäude und Verkehr gilt er noch nicht. Deswegen glaube ich, dass wir ihn bei diesen Sektoren auch noch einführen müssen. Und ja, nochmal vielleicht kurz zusammenfassend, der Vorteil, den der ETS oder den Zertifikatehandelssysteme oder CO2-Preise grundsätzlich haben, ist, dass sie Klimaschutz zu den bereits angesprochenen niedrigsten volkswirtschaftlichen Kosten garantieren können, weil eines der großen Probleme, das ich sehe, ist, dass wir beim Thema Klimaschutz oftmals auf so symbolische Maßnahmen abzielen. Wenn ich jetzt beispielsweise denke an ein Tempolimit oder an Fahrverbote beispielsweise. Das sind Maßnahmen mit einer sehr, sehr hohen Eingriffstiefe. Aber tatsächlich, gucken Sie sich mal an, was ein Tempolimit an CO2 einsparen kann. Ich glaube, so 1 bis 2 Millionen Tonnen im Jahr kann man dadurch sparen. Das sind 1 bis 2 Millionen Tonnen von insgesamt 800 Millionen Tonnen, die wir in Deutschland jährlich emittieren. Und deswegen glaube ich, ist diese Art Klimaschutz zu betreiben die falsche Art. Wir müssen auf die tief hängenden Früchte zuerst gehen. Und diese tief hängenden Früchte, die erreicht man mit so einem marktwirtschaftlichen CO2-Bepreisungsmechanismus.
Wenn ich mir das jetzt ganz vorstelle, dann habe ich ja im Endeffekt einen Markt. Und in diesem Markt werden dann Zertifikate für CO2-Tonnen gehandelt. Wie sieht denn das genau in Europa aus? Also wie messe ich denn, wer was ausstößt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also momentan ist es europaweit so, dass eben die Sektoren Industrie und Energie dem ETS unterliegen. Und da werden die Emissionsrechte quasi direkt an die Unternehmen ausgegeben. Und die geben dann die Preissteigerung an die Konsumenten weiter. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine Lüge zu behaupten, Klimaschutz wird uns nichts kosten, weil auch beim marktwirtschaftlichen CO2-Bepreisungsmechanismus wird man Preisveränderungen wahrnehmen. Das ist ja diese, in der Wirtschaftswissenschaften würde man sagen, Internalisierung externer Effekte, also dass man quasi Kostenehrlichkeit herstellt. Das hat auf europäischer Ebene eben in den Sektoren, wo der Zertifikatehandel implementiert ist, schon sehr gut geklappt. Und deswegen wollen wir sagen, wir möchten dieses erfolgreiche Konzept gerne ausweiten auf weitere Sektoren.
Nur in der Europäischen Union oder erstmal hauptsächlich in Deutschland? Weil in der Europäischen Union scheitert dann ja meistens irgendwie ziemlich viel an Einstimmigkeit. Mhm. Dementsprechend sollte es zuerst national oder direkt supranational in der Europäischen Union umgesetzt werden.
Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, man muss den Erfolg von Maßnahmen zum Klimaschutz auch sehr stark danach beurteilen, wie sehr sie auf internationale Umsetzbarkeit auch hinwirken. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir in Deutschland Vorreiter beim Klimaschutz sein sollten. Ich glaube, wir sollten vielmehr Vorbild beim Klimaschutz sein. Das ist nur ein kleiner semantischer Unterschied, aber trotzdem, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die man vornehmen muss. Wenn wir es schaffen, Klimaschutz zu einer globalen Wachstums- und Beschäftigungsagenda zu machen, wenn wir Klimaschutz mit Innovation und mit Technologieoffenheit vorantreiben können und eben nicht diesen Trade-off haben müssen zwischen Wirtschaft und Klimaschutz, weil es ist in der Tat nämlich, glaube ich, kein Trade-off, dann machen wir auch einen Klimaschutz, der Vorbildcharakter haben kann, auch für andere Nationen weltweit. Und deswegen, ja, wir können da als Deutschland auch erstmal nationalstaatlich vorangehen, wenn wir es dann richtig angehen, besser noch europäisch. Und ich glaube, dass ein europäischer Emissionszertifikatehandel langfristig in einem transatlantischen Handelssystem oder in einem transatlantischen CO2-Bepreisungsmechanismus münden sollte. Da gibt es ja diese Idee von William Nordhaus, Wirtschaftsnobelpreisträger des sogenannten Klimaklubs. Also quasi ein Club von Ländern, die sich zusammenschließen und dann effizienten Klimaschutz betreiben und sich dann durch Zölle oder andere Mechanismen eben verhindern, dass es so einen Wasserbetteffekt gibt und einfach nur Produktion von CO2-intensiven Prozessen ausgelagert wird in andere Länder, die weniger harte CO2-Preise haben. Ich glaube, dass ein europäischer Zertifikatehandel so ein Einfallstor sein kann für so einen transatlantischen Klimaclub, der dann irgendwann auch mal global wirksamen Klimaschutz schaffen kann. Von daher der Punkt, den du angesprochen hast, die internationale Wirksamkeit von Maßnahmen für den Klimaschutz ist zentral.
Jetzt hängt ja, also es klingt auf jeden Fall super spannend. Vielleicht zuerst noch die Frage, wer müsste denn deiner Meinung nach in so einem Club dabei sein? Also jetzt, wenn du von einem Club der Klimafreundlichen sprichst, aktuell würden wir wahrscheinlich Deutschland dort sehen. Man sieht vom US-Präsident Biden auch recht viele Maßnahmen und recht viel Intention, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dort was zu tun. Wer müsste denn in so einem Club alles dabei sein?
Ja, alle großen Emittenten und langfristig natürlich vor allen Dingen auch Russland, nicht Russland unbedingt, aber vor allen Dingen China und Indien. Die müssen wir auch dazu bringen. Ja, das ist nicht einfach. Aber beim Thema Klimaschutz müssen wir das einfach global denken. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin Annalena Baerbock hat einen Staatsbesuch bei Xi Jinping in China und sagt, macht mal hier, so funktioniert es halt, glaube ich nicht. Also man muss effektiv durch globale CO2-Bepreisungsmechanismen darauf hinwirken, dass man diese Länder mit einbindet. Und die können wir nur einbinden, wenn wir es schaffen, wirtschaftliche Prosperität mit effizientem Klimaschutz zu verbinden.
Spannend. Jetzt verkaufen wir Zertifikate, vielleicht sogar global, nicht nur in Deutschland. Wer verkauft eigentlich die Zertifikate? Also wer nimmt das Geld denn ein und was passiert mit dem Geld?
Eine sehr gute Frage. Also die Zertifikate werden emittiert momentan von der deutschen Emissionshandelsstelle oder beim ETS direkt von der Europäischen Union. Und was passiert mit dem Geld? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, dass wir das Geld aufkommensneutral wieder an die Bürgerinnen und Bürger auch zurückgeben müssen. Ich glaube, Klimaschutz kann keine Akzeptanz gewinnen, wenn die Leute den Eindruck haben, der Staat steckt sich da nur noch mal ein bisschen mehr Geld in die Tasche, sondern da gibt es unterschiedliche Alternativen, wie man das Geld, also die fiskalischen Einnahmen, die durch den CO2-Preis entstehen, auch wieder zurückgeben kann an die Bürger. Was wir als FDP vorschlagen, ist die sogenannte Klimadividende. Also das ist einfach eine Pauschale, die dir einmal im Jahr gezahlt wird. Kriegst du, keine Ahnung, 2000 Euro überwiesen, einmal vor Weihnachten zum Beispiel. Und das ist dann das Geld, das der Staat eingenommen hat durch den CO2-Preis. Könnte auch andere Möglichkeiten noch vorsehen, beispielsweise wollen einige Parteien auch, dass man die EEG-Umlage in Teilen aus den Einnahmen durch den CO2-Preis finanziert. Es gibt eine Möglichkeit, einfach das durch andere Steuersenkungen gegen zu finanzieren. Also ich glaube auch, dass wir eine Energiesteuerreform brauchen. Stromsteuer müssen wir völlig abschaffen. Also da gäbe es unterschiedliche Maßnahmen. Aber ich glaube, die wichtigste Maßnahme, um das Geld den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückzugeben, ist diese sogenannte Klimadividende. Also die aufkommensneutrale Rückerstattung der fiskalischen Einnahmen aus dem CO2-Preis direkt wieder
anzubürgen. Aufkommensneutral bedeutet, alles, was der Staat emittiert, abzüglich der bürokratischen Kosten, die für die Angestellten während dem Emittieren anstehen, wieder an die Bürger sozusagen zurückzugeben.
Genau so ist es, ja.
Der zweite, also der eine Teil wäre dann, diese Zertifikate zu verkaufen und die dann die Ergebnisse daran zurückzugeben. Der zweite Teil, wo du auch schon angesprochen hattest in unserer ersten Folge, war die Innovation, die nötig ist. Du hast selber im Venture Capital Bereich jetzt schon Erfahrungen gesammelt. Was ist denn da dein Gefühl? Glaubst du, Annalena Baerbock hat so schön gesagt, dass jedes Verbot ein Anreiz für eine Innovation ist, wenn ich es richtig zitieren kann. Glaubst du, die Unternehmen und vor allem die jungen Unternehmen brauchen Verbote?
Ja, zur Frage, sind Verbote immer auch Innovationstreiber? Ja, mit Sicherheit, aber ich glaube, man muss wieder daran denken, dass wir Klimaschutz global denken müssen. Und global ist, glaube ich, ist nicht vermittelbar zu sagen, wir verbieten den Verbrennungsmotor oder wir verbieten Dinge, die uns helfen können und anderen Ländern helfen können, wirtschaftliche Prosperität zu erreichen. Deswegen, auch wenn in diesem Satz vielleicht ein Quäntchen Wahrheit drin steckt, ist es für die Klimapolitik, glaube ich, der völlig falsche Ansatz, weil es einfach die Relevanz der globalen Umsetzbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen völlig außer Acht.
Klare Aussage. Jetzt haben wir den ersten Ansatz, den ich jetzt rausgehört habe, war natürlich dieser Emissionshandel. Also ich versuche, die Produktion teurer zu machen und die Unternehmen passen dann ihre Produkte an und machen Innovationen. Was könntest du dir noch vorstellen, wie man durch Innovation aus dem Bundestag raus fördern kann oder auch aus einer möglichen Regierungsbeteiligung?
Sehr gute Frage. Wir müssen darauf schauen, dass wir insbesondere bei der Europäischen Kommission und auch bei den anderen europäischen Mitgliedsländern dafür werben, dass wir den europäischen Zertifikatehandel ausweiten. Ich glaube, wir müssen das Umfeld für Start-up-Gründungen, insbesondere in diesem Bereich Klimatechnologie, verbessern. Weil wenn man sich mal anguckt, Start-ups im Bereich Software, im Bereich Fintech beispielsweise, das sind in der Regel keine kapitalintensiven Sachen. Also wenn ich jetzt nächste Dating-App erfinde, dann brauche ich dafür vielleicht 2, 3 Softwareentwickler, einen, der macht das Business Development und noch einen Sales Guy oder so. Und dann raise ich vielleicht 1 Million Euro, aber werde dann relativ schnell mit entsprechenden Netzwerkeffekten, kann ich relativ schnell auch Umsätze generieren. Bei so Unternehmen im Bereich Klimatechnologie, da ist es ein bisschen anders. Also wenn du wenn du ein Startup bist, das Reaktoren für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen herstellt, dann hast du halt gigantische Anfangsinvestitionen. Einfach nur um deine Pilot Plant zu bauen, brauchst du vielleicht Geld in der Größenordnung von 50 bis 100 Millionen Euro. Und das ist halt für private Investoren oftmals schwierig, weil wenn du als Venture Capital Investor irgendwie hingehst und sagst, ich möchte gerne hier investieren, dann erhoffst du dir ja auch irgendwann mittelbar mal einen Return zu haben. Und du willst ja nicht nur Research und Development finanzieren. Also dieses Valley of Death, das du mal hast, das du hast bei deiner Anfangsinvestition, bis du mal irgendwann Umsätze generierst, das ist bei diesen Hardware-Themen im Bereich Klimatechnologie, Zement, grüner Wasserstoff, Chemieindustrie, das ist halt deutlich tiefer, dieses Tal der Tränen, durch das du da durch musst, als es im Softwarebereich traditionell ist. Und ich glaube, da brauchen wir auch den Staat, dass der beispielsweise mit Gründerstipendien, dass der beispielsweise mit Programmen dezidiert für diesen Bereich Gründerinnen und Gründer hier noch besser unter die Arme greift, weil diese Innovationen brauchen wir. Aber die sind momentan, oder nicht momentan, aber waren in der Vergangenheit für Investoren, glaube ich, noch zu unattraktiv, weil sie eben sehr kapitalintensiv sind und sehr hohe Anfangsinvestitionen erfordern.
Das haben wir ja, glaube ich, gerade in der Pandemie auch gesehen, dass der Staat in Unternehmen investiert hat. In CureVac sind Direktgelder reingeflossen. Ich denke, in BioNTech sind sehr, sehr viele Forschungsgelder auch reingeflossen. Meinst du, der Staat sollte sich an solchen kapitalintensiven Startups im Klimabereich offensiver auch beteiligen?
Ob sich direkt beteiligen soll, das glaube ich nicht. Ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Die KfW hat ja so einen eigenen Venture Fund, glaube ich, aufgesetzt. Weiß nicht, ob das so der Burner ist, der da die großen Innovationen herausfindet. Ich glaube, es wäre besser, wenn der Staat bei privaten Venture Capital Fonds direkt investieren würde, also als Investor bei privaten Fonds in dem Bereich einsteigen würde.
Oder Public-Private-Investitionen, dass Private vorangeht und Public steckt.
Genau, ja, weil ich glaube nicht, dass der Staat da die Leute oder die Mittel hat, wirklich die richtigen Investments zu scouten oder die wirklich die guten Technologien rauszufiltern. Ich glaube, das sollte man besser den Leuten überlassen, die davon noch was verstehen.
Die Profis ranlassen.
Genau, so ist es.
Sehr gut, Jan. Ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz großen Rundumschlag um das Thema Transformation der Wirtschaft, gerade auch in Hinsicht auf die Dekarbonisierung gemacht.
Sehr cool.
Gibt es irgendwelche Themen, die du am Ende noch loswerden möchtest?
Nö, eigentlich nicht. Danke dir für die Top-Moderation wieder. Also
gefällt mir sehr gut hier mit dir. Damit danke ich mich bei dir und natürlich auch bei unseren Zuhörern für das Hören der zweiten Folge des Gipfeltreffens. Und bis zum nächsten Mal.